Neulich habe ich von einem kleinen Jungen gehört, der stand so an der Kasse, hinter ihm die Mutter mit dem Einkaufswagen, voller Wagen. Und wer so schon mal bei so einer Kasse im Supermarkt gewesen ist, der weiß sicherlich, da ist nicht viel Platz, dass der unbedingt daneben steht. Steht da so vor dem Einkaufswagen und wenn da eine längere Schlange ist, dann dauert das auch. Und irgendwann wurde ihm so ein bisschen langweilig und dann fing er an, so zu treten. Das Ärgerliche war, davor stand halt eine Frau, die dann immer so getreten wurde. Und irgendwann hat er Dollar zugetreten und irgendwann hat die sich umgedreht und hat dann gesagt: Ey Junge, lass das, das tut mir weh. Der Junge trat einfach weiter. Dahinter stand ein junger Mann und sagte dann zu der Mutter: Hey, Sie sehen doch, dass der gerade der Frau wehtut. Pfeifen Sie den mal zurück. Daraufhin sagte die Frau: Ich erziehe meinen Jungen anti-autoritär, der darf das. Okay. Wortlos. Der junge Mann dahinter war total überrascht, aber drehte sich um, ging aus der Schlange raus, kam nach ein paar Sekunden wieder, hatte ein Honigglas im Arm, drehte das Honigglas auf, machte die Folie davon ab und goss es über die Mutter. Die Mutter daraufhin: Ey, was machen Sie denn? Sagt er: Ich bin auch anti-autoritär erzogen. Ich darf das. Ja, wie ist das mit der Autorität und sowas? Wie frei sind wir denn? Ich bin so frei, hat er gesagt. Wie frei sind wir denn? Vorgestern bei fast 20 Grad und guter Sonne, da konnte man so richtig Sommergefühle empfinden und hatte so das Gefühl: Mensch, jetzt sind wir richtig frei, endlich der Herbst ein bisschen vorbei, aber gut, okay, vergessen wir das mit dem, dass der Winter vorbei ist, weil es ist ja wieder ein bisschen kälter geworden. Aber ich habe jetzt gesehen, dass vielleicht Ende der Woche oder so irgendwann, es soll wieder wärmer werden. Also vielleicht klappt das ja mit der Zeit, dass dann tatsächlich der Sommertag hier auch wirklich mal kommt an dieser Stelle. Die Frage ist, wie frei sind wir denn so als Christ? Was darf man denn als Christ tun oder auch nicht? Ich weiß nicht, ob ihr das aus der Firma oder Schule kennt. Wenn man sich so offenbart, dass man Christ ist, dann kommen so gelegentlich so die Fragen, ne? Na, darf der das denn als Christ? Wenn er jetzt doch so fromm ist, müsste er dann nicht netter zu uns sein? Fragte die Büroangestellte zum Beispiel, als ihr Kollege sie aufgrund eines Fehlers ausschimpfte, obwohl er zuvor der ganzen Büromannschaft erklärt hat, dass er ja nun Christ geworden sei. Gestern waren die Siebten-Tags-Adventisten hier und ich hatte sie da besucht gehabt. Die hatten ihren letzten Gottesdienst bei uns, weil sie mittlerweile eine eigene Unterkunft gefunden haben. Haben sie uns auch erst diese Woche mitgeteilt. Deshalb ist das alles ein bisschen kurzfristig dann auch gewesen. Die stellen sich auch die Frage: Was ist denn der richtige Tag? Zum Beispiel der Sabbat, der Samstag oder der Sonntag, an denen man Gottesdienst feiern soll? Gelten die 10 Gebote, das mosaische Gesetz? Oder gilt vielleicht auch, dem Reinen ist alles rein? Ist ja auch eine Passage, die wir in der Bibel finden. Und mit diesen Fragen, muss man ehrlich sagen, sind wir auch gar nicht so alleine, was denn nun gilt. Wie frei ist denn nun frei? Bereits Paulus hat das in einem Brief an die Galater geschrieben und wir lesen dort in Galater 5 ab dem Vers 13. Da heißt es: Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder. Nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ihr aber einander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht voneinander verzehrt werdet. Ich sage aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Lust des Fleisches nicht vollbringen, denn das Fleisch begehrt gegen den Geist, der Geist aber gegen das Fleisch. Denn diese sind einander entgegengesetzt, damit ihr nicht das tut, was ihr wollt. Wenn ihr aber durch den Geist geleitet werdet, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenbar sind aber die Werke des Fleisches, welche sind Hurerei, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Zank, Zwietracht, Sekten, Neid, Totschlag, Trunkenheit, Gelage und dergleichen, von denen ich euch vorhersage, wie ich es euch auch vorher gesagt habe, dass die, die so etwas tun, das Reich Gottes nicht erben werden. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber in Christus sind, haben das Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und den Begierden. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns auch durch den Geist wandeln. Lasst uns nicht voller eitler Ruhmsucht sein, indem wir einander herausfordern, einander beneiden. Denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. So fing der Absatz an. Wie frei bin ich denn nun als Christ? Dazu wollte ich mit euch heute eine, wie soll ich sagen, Grundlage der christlichen Ethik anschauen. Ethik ist ja der Sammelbegriff für unser sittliches Verhalten. Also eine eigenständig verantwortete Lebensweise, die unabhängig von äußeren Gesetzen ist, sondern Ethik ist das, was ich denke, was richtiges Verhalten ist. Im besten Fall stimmt das auch mit den Gesetzen überein, meine Ethik, die ich habe. Aber sie kann auch völlig gegenläufig sein. Ich denke da nicht mal nur an eine Ethik eines Bankräubers zum Beispiel. Der sagt, die Banken klauen ja auch den Menschen das Geld, also kann ich der Bank das Geld klauen oder so. Ist auch eine Art von Ethik, die aber leider den Gesetzen widerspricht. Eine große Frage war auch die Frage nach der Ethik für die Christen im Dritten Reich, wo sie dann auch den Gesetzen zum Teil widersprechen mussten, sogar auch aus unserer Sicht heute, weil die gesagt haben, das sind ja Gesetze, die ich ethisch mit meinem Gewissen gar nicht vertreten kann. Wenn man den Mensch mit den Tieren vergleicht, dann haben Tiere häufig sogar bessere Sinne, sind niedlicher oder haben andere Vorteile. Aber, so sagt das Neue Theologische Wörterbuch, die sagen grundsätzlich, was nicht heißt in jedem konkreten Einzelfall, ist der Mensch vor allem anderen in seiner Umwelt dadurch zu unterscheiden, dass der Naturzusammenhang, in dem er existiert wie alles andere, ihn im Vollzug seines menschlichen Wesens nicht durchgängig und restlos determiniert. Das heißt, er ist ins offene Gesetz. Es ist ihm aufgegeben, selbst die verschiedenen geschichteten Möglichkeiten zu verwirklichen, zum Beispiel durch Wahl der Lebensform, des Berufes, durch Arbeit und so weiter, und darin seine Wesensausprägung zu finden, zunächst individuell, aber auch als Beitrag zur Verwirklichung der Gattung Mensch. Verzicht auf diese Aufgabe wäre Verzicht auf die Freiheit, wäre Verzicht auf ein Wesenskonstitutivum dessen, was Menschsein bedeutet und letztlich eine Selbstaufgabe. Okay, so schreibt das Herbert Vorgrimter im Artikel Freiheit im Neuen Theologischen Wörterbuch. Kann ich super zitieren, ich habe mir eine neue Bibelsoftware gekauft, da ist das mit drin. Im Klartext sagt dieser Artikel, der große Unterschied zwischen uns als Menschen ist zu den Tieren, dass wir in einen freien Raum sozusagen gestellt sind. Tiere haben ziemlich genau, mehr oder minder, ein Ziel und eine Aufgabe, die aus dem Fressen und sich Vermehren besteht. Und dann letzten Endes haben sie dafür relativ gute Verhaltensweisen, die auch passig sein können, nicht in jeder Situation, aber an denen sie ausgerichtet sind. Wir als Menschen wiederum haben viel mehr Freiheiten. Hier wurde ja aufgezählt, zum Beispiel die Wahl unserer Lebensform, die Wahl des Berufes, der Arbeit. Ja, im Einzelfall kann es da häufig Beschränkungen geben. Zum Beispiel ist es schwierig, ohne Abitur ein Universitätsstudium zu machen oder so etwas. Insofern sind wir auch nicht völlig frei. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit, uns für einen bestimmten Lebensweg zu entscheiden. Hunden werden immer ein Rudel suchen und wenn das Rudel aus Menschen besteht, aber sie brauchen dieses Rudel, um wirklich überleben zu können. Die werden nicht plötzlich eine völlig andere Art der Lebensform für sich entwickeln, sondern werden da drin bleiben. Wir als Menschen haben prinzipiell die Optionen, uns anders zu entscheiden und auch zwischen diesen Optionen hin und her zu wechseln. Also, ein ganz wichtiger Punkt, habe ich gerade beim Abitur ja auch gezeigt, der Freiheit. Freiheit bedeutet nicht, man kann tun und lassen, was man will. Freiheit bedeutet, ich darf werden, wer ich sein soll, kann meine Identität selber finden. Und das ist eine wundervolle Aufgabe, die wir als Menschen für uns haben. Leider wird sie nicht von allen Menschen gleich reflektiert. Denn dieser Freiheitsraum, in dem wir uns bewegen können, ist niemals leer. Wir haben Grundsätze, wir haben Leitvorstellungen. In der Psychologie gibt es ein ähnliches Konzept, das nennt sich das Eltern-Ich oder Über-Ich. Das sind die Sachen, die ich gut und richtig finde, die so meine gesetzten Grundsätze sind, die ich in meinem Kopf habe. Und daraus entscheide ich letzten Endes, wie ich leben möchte. Insofern hat jeder Mensch innere Richtlinien, nach denen er entscheidet, wie er leben, wie er handeln oder auch nicht handelt, oder ob er sich sogar gegen gewisse Sachen auflehnt. Okay, das war schon schwierig. Jetzt kommt noch einer drauf. Wir kommen nämlich jetzt zur Philosophie und damit zu Immanuel Kant. Der hat gesagt, die neuzeitliche Ethik ist letzten Endes eine Ethik der Autonomie. Das bedeutet, finde aus dir selbst heraus den Maßstab für dein Leben und setze ihn dann. Konkret sagt Kant, dass Menschsein gerade das ausmacht, dass es nicht von außen gesteuert wird durch Vorgaben, die von ihm Gehorsam und Beugung verlangen, sondern Freiheit bedeutet, so Kant, dass kein Gesetz außerhalb von mir das Recht hat, mir vorzuschreiben, wie ich zu leben habe. Im Klartext, das ist die Autonomie, zu der der Mensch eigentlich befreit werden muss. Kant nennt das dann den kategorischen Imperativ, der kategorische Imperativ, der ihn allein steuern darf, ist eben sein eigener Imperativ. Das, was ich selber nur machen darf und will und möchte, wird nicht von außen, sondern aus mir heraus letzten Endes gesprochen. Soweit Immanuel Kant. Das Problem dabei ist, dass dieser ethische Individualismus in seiner größten Ausprägung bedeutet, jeder kann nach seiner Fasson selig werden, so wie er es für sich will. Niemand, keine Instanz, auch nicht der Staat oder die Kirche oder etwa ein Buch wie die Bibel oder ein Gott soll mir da reinreden. Ich entscheide, was für mich gut ist und was ich für richtig halte und dann kommt ein Basta. Das hört sich erstmal sehr faszinierend und auch irgendwo menschenfreundlich an. Leider muss ich euch sagen, ist das total irreführend und gefährlich. Sowohl gesellschaftlich, da bedeutet es nämlich letzten Endes, dass das Recht des Stärkeren nachher zählt, wenn derjenige, wenn es nur um mein Lustprinzip sozusagen geht, nach meinen Regeln, in der Extremform dieser Ausprägung, dann setze ich mich immer einfach durch und dann kann es das bedeuten, dass andere dabei zu kurz kommen an dieser Stelle. Aber noch viel mehr, biblisch stimmt das überhaupt nicht. Denn der größte Punkt bei Kant ist, dass der Mensch ja innerlich frei ist. Der Mensch wächst sozusagen mit einem leeren Inneren auf, wo er selber die Normen seines Verhaltenskodex dann ja finden muss. Mal unter uns, wer ein bisschen von Psychologie mal Ahnung hat, der weiß, dass das ja gar nicht stimmt. Wir haben ja Regeln und Normen und sowas, die sich schon seit unserer Kindheit in uns festgesetzt haben, so Glaubensgrundsätze, die unsere Eltern uns zum Beispiel beigebracht haben und wo man froh sein kann, wenn sie einem dann auch viel Ermutigung mit auf den Weg gebracht haben, dass man auch von sich selber denkt, hey, ich bin wer und ich kann auch was. Aber die Bibel geht noch weiter. Sie sagt, der natürliche Mensch ist bei allem Einsatz von Vernunft und Erkenntnis eigentlich ein unfreier Mensch. Wir fristen unser Leben als Sklaven, als Gebundene, als Unmündige. Paulus sagt das kurz vorher in Galater 4. Da sagt er dazu, Vers 3 und 4, So auch wir, als wir Unmündige waren, waren wir geknechtet unter die Elemente der Welt. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, geboren unter das Gesetz. Kant sagt, der Mensch ist frei. Paulus in der Bibel sagt, der Mensch ist nicht frei. Der ist ein Unmündiger. Er kann eben nicht ohne Gott entscheiden. Er ist ein Knecht der Elemente dieser Welt. Andere Stellen reden auch davon, dass der Mensch unter dem Joch einer Knechtschaft leben würde, also unfrei ist. Es sind die Mächte der Welt, die uns in Ängste und Unfreiheit hineinführen. Wenn wir fragen oder sogar sagen, wir sind frei, dann müssen wir uns klar vor Augen halten in dieser Welt, das stimmt nicht wirklich. Und wenn wir uns umschauen, dann können wir erstaunt sein, wie böse auch manche Menschen sein können. Nein, jeder, der die Bibel näher kennt, der weiß, dass in jedem Menschen Unfreiheit und Gefangensein angelegt ist. Und es ist irgendwo verwunderlich. Viele Christen meinen, wenn ich mich etwas mehr zusammenreiße, etwas mehr diszipliniere, etwas netter und hilfsbereiter werde und wir miteinander so umgehen, dann wird die Welt schon in Ordnung gehen. Nee, die Bibel sagt, da gibt es eine innere Blockade. Das ist idealistisch gedacht, dass man durch moralische Anstrengungen zu einer passablen, freien Persönlichkeit sich läutern könnte. Jeder Versuch davon wird scheitern. Ich meine, wir sehen es doch schon daran, dass bei den verschiedenen Ansätzen es immer unterschiedliche Sichtweisen gibt. Schaut auf den Krieg in der Ukraine, wie der Putin den begründet und was der Selenskyj dazu sagt. Jeder hat nach seinem Koordinatensystem sozusagen, indem er sich bewegt, wenn ich mich in Putin hineinversetze, kann man sagen, jo, die Ukraine gehört eigentlich dazu und der Selenskyj versteht da gar nicht, was der da will. Und der Selenskyj auf der anderen Seite sagt, hey Leute, ich bin ein frei gewählter Präsident, das ist unsere Ordnung und so. Wie kommst du darauf, dass du die Grenzen überschreitest und hier einen Krieg gegen mich anzettelst? Das ist gar nicht so einfach an dieser Stelle. Der Mensch scheitert daran und letzten Endes läuft es darauf hinaus, dass der Mensch nicht ohne die Beziehung zu Gott zu sehen ist. Er ist nicht autonom auf der freien Wiese irgendwo geparkt und kann sich da entfalten und neu entwickeln und neu erfinden. Darum haben Immanuel Kant und seine Gefolgsleute bis heute im Grunde ein Menschenbild, das eben nicht biblisch ist. Aber das Anliegen ist ja berechtigt. Der Punkt, wo er recht hat, ist nämlich, Gott möchte uns Menschen nicht zu einer persönlichkeitslosen Figur machen, die sozusagen nur kuscht und aus angstgesteuerter Furcht vor Gott das Leben eben gestaltet. Gott möchte, dass wir aus tiefem Herzen, aus tiefer Liebe zu ihm handeln, denken und entscheiden. Und das Ergebnis Gottes ist deshalb, dass er Jesus Christus auf diese Welt geschickt hat, um uns diese Freiheit zu geben. Erinnert ihr euch noch an den Anfang des Textes? Denn ihr seid zur Freiheit berufen. Zur Freiheit berufen. Christus hat uns herausgelöst aus dieser inneren Gebundenheit, sogar erlöst durch Tod und Auferstehung. Und als Christ erkennt man dann, du bist nicht durch dein moralisches Bemühen frei, weil du alles immer besser machst und noch toller anderen gegenüber handelst und noch netter bist und noch freundlicher bist oder sowas, sondern durch Christus hast du Freiheit empfangen. Christus bringt den neuen Lebensstil, die neue Ethik, die neue christusgemäße Moral. Jetzt ist noch mehr geschehen. Und damit sind wir wieder bei dem, was Kant vor Augen hat. Gott trifft uns, und zwar im Gegensatz zu dem, was Kant eigentlich erwartet hat, nicht als fordernder Gott gegenüber, mit einem du musst, du darfst, du sollst, sondern er legt sogar sein Gesetz, sein Nemos in unser Herz hinein. Und das finden wir schon im Alten Testament. Schaut euch mal an, was Jeremia dazu gesagt hat. In Jeremia 31, Vers 33. Sondern dies ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott und sie werden mein Volk sein. Fällt es euch auf? Das ist eine ganz besondere Form der Autonomie, die wir dort haben. Freiheit bedeutet als Christ nicht nur, dass wir nicht beim Türsteher vor Gottes Wohnung sozusagen halten müssen oder vor seinem Audienzsaal, sondern dass wir freien Zugang zu Gott haben. Christsein bedeutet nicht nur, dass wir Vergebung der Schuld haben. Christsein bedeutet vielmehr, dass Gott selber in Christus und sein Gesetz, seine Normen in unser Herz und unser Gewissen gelegt hat. Das ist die Freiheit, zu der wir berufen sind. Also keine Ethik, die sich sozusagen von außen entwickelt und mit noch mehr Druck und noch mehr Gesetzen eine bestimmte Richtung haben möchte, sondern die sich von innen nach außen entwickelt. Also, um es ganz deutlich zu sagen, wir werden nicht frei, weil wir uns christlicher verhalten, sondern wir verhalten uns christlich, weil wir innerlich frei sind. Das ist ein Unterschied, das ist eine völlige Umkehrung. Aber das ist die Grundlage unserer Ethik. Und auch entscheidend für unser Verhalten. Viele Christen empfinden sich als so, ich bin unfrei. Die laufen so herum wie so Fußballspieler, die ein ganz hartes Fußballspiel gekämpft haben, aber dann leider einen auf die Nase gekriegt haben, weil sie dann doch nicht so gut waren und hingefallen sind und ausgerutscht sind und völlig müde und geschafft irgendwo dann in die Reportage reinkommen und sagen müssen, ja, es war ja ein schönes Spiel und so, aber hat doch nicht ganz gereicht. Ich hoffe, irgendwer anders boxt uns da raus aus diesem Kampf und sowas. Weil viele Christen fühlen sich so geprügelt, weil sie sich sagen, ich bin ja umgeben von einem Regelkatalog. Was darf ich als Christ, was darf ich nicht als Christ, worauf muss ich aufpassen? Und dann hat man keine Freude, sondern quält sich so durch das christliche Leben hindurch, das doch angeblich so viel besser sein soll als das Leben ohne Gott. Und dann hat man manchmal ganz viel Gesetzlichkeit. Da kann man mit Paulus fragen, der es auch an die Galater geschrieben hat, O ihr Galater, wer hat euch so verwirrt? Meinen wir denn, dass durch unsere Ethik Gott uns mehr Liebe zeigen wird? Gott liebt dich sozusagen mehr, wenn du eine hochgestylte Disziplin christlicher Hochmoral hervorbringst? Das ist nicht die Freiheit, zu der wir berufen sind. Nein, niemand, auch nicht die Mitchristen, dürfen uns Lasten auferlegen, die sie zum Teil übrigens selber nicht mal tragen können. Ich denke da so an Geschichten von den Vätern, wo es darum ging, das muss schon die Großvätergeneration oder noch davor gewesen sein, dass zum Beispiel Fernsehen vom Teufel war und dann, du darfst keinen Fernseher haben, aber jeder hatte im Keller dann so seinen Fernseher stehen und dann doch geguckt, aber nur nicht im Wohnzimmer, weil man darf ja keinen Fernseher haben oder so. Da, wo Freiheit in Christus ist, da werden Menschen leben, lachen und feiern. da ist die Heiligkeit Gottes erkennbar und Erfahrung. Und da kommt auch dieser Glanz des Himmels dann. Da, wo Freiheit in Christus ist, da werden Menschen unabhängig von vielen Autoritäten, die ihn neu knechten und unterdrücken wollen. Martin Luther hat das sehr gut formuliert in Freiheit eines Christenmenschen. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Das ist der erste Grundton, den wir wissen müssen, wenn wir über die Freiheit eines Christen sprechen, wenn wir über christliche Ethik nachdenken. Ich will nur kurz anreißen, weil dafür heute nicht mehr die Zeit ist. Das wird dann nächsten Sonntag ausführlicher. Es gibt noch einen zweiten Satz von Martin Luther, den man sich auch dazu anschauen muss. Da sagt er nämlich, ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Hört sich an wie ein Kontrast, ist aber genau das, was auch im Predigttext steht. Denn wenn ihr da mal reinschaut, was dort steht, denn ihr seid zur Freiheit berufen worden, Brüder, nur gebraucht nicht die Freiheit zu einem Anlass für das Fleisch, sondern durch die Liebe dienet einander. Gebraucht nicht die Freiheit als Anlass fürs Fleisch, damit ist sozusagen die Befriedigung unserer Wünsche gemeint, da ich immer mich durchsetze mit meinen Wünschen und Trieben und was mir jetzt gerade am liebsten ist, sondern, sagt er, durch die Liebe dient einander. Übrigens, das kann manchmal ganz schön konkret werden. Nachher werden wir hier ein gemeinsames Essen haben. Alle sind herzlich dazu eingeladen. Anschließend wird es ums Abwaschen zum Beispiel gehen, also eine ganz banale Frage. Und da stellt sich dann die Frage, es ist niemand so direkt angesprochen, wenn ich das richtig sehe. Alle haben die Freiheit, eher zu gehen. Aber sind auch welche bereit, dort zu dienen? Okay, mit dieser Frage werden wir uns dann nächsten Sonntag intensiver beschäftigen. Diesen Sonntag ist wichtig. Wir leben eigentlich in einer gebundenen Welt. Wir sind nicht auf der freien Wiese unterwegs. Das ist völliger Quatsch, dass man sagen könnte, oh, ich bin ein neugeborener Mensch und jetzt kann ich mich selber erfinden und mir neue Regeln ausdenken und alles neu bei mir machen. Das weiß jeder, dass das völliger Irrsinn ist. Wir haben gewisse Prägungen. Wir sind da drin und die Bibel ist da sogar noch härter und sagt, Leute, diese Prägungen sind schwierig, die wir da auch haben, weil wir eben nicht in dieser Freiheit drin sind. Wir leben in einer gebundenen Welt. Freiheit ohne Christus ist nicht möglich. Aber weil Gott die Freiheit für uns möchte, aus seiner Liebe zu uns Menschen heraus, gibt er uns Freiheit. Wir sind zur Freiheit berufen worden. So steht es hier. Gleich als allererster Satz. Und deshalb sind wir in Christus Freiheit. Aber das ist eine ganz besondere Freiheit. Die trägt nämlich sein Wesen, sein Gesicht. Und das ist das Besondere. Sein Gesicht ist das Gesicht der Liebe. Amen.